Vater, wir danken dir dafür, dass du uns liebst, dass du uns deinen Sohn gegeben hast. Und durch deinen Sohn hast du uns Vergebung, Gnade, ewiges Leben geschenkt. Du hast uns geschenkt, dass unser Leben einen ganz anderen Sinn, eine ganz andere Perspektive bekommen hat. Und ja, wir bitten dich, dass du jetzt durch dein Wort zu uns sprichst, dass wir gestärkt werden, diese Perspektive zu haben auf unser ganzes Leben. Dass wir sie, unser Leben betrachten, nicht mit den alten Augen der Angst, der Gier, sondern mit deinen Augen der Liebe. Und dass wir begreifen, Herr, was wirklich weise ist. Du hast gesagt, dass wir nicht dumm bleiben sollen, sondern weise werden sollen. Und ich danke dir dafür, dass du Weisheit schenkst. Wir bitten dich, dass du uns Weisheit gibst, Herr. Während wir dein Wort lesen, dass diese Worte eingepflanzt werden in unser Herzen wie Samen in die Erde. Und dass sie wachsen können und gedeihen und heranwachsen bis dahin, dass sie Frucht bringen. Wir bitten dich, dass du dein Wort jetzt für uns segnest und durch deinen Geist in unseren Herzen wirkst, während wir es hören, Herr. Amen. Sprüche 10. Wir sind mittendrin in den ganzen Sprüchen. Wie wir letztes Mal gesehen haben, sind die einzelnen Verse immer, bestehen die immer aus zwei Teilen, zwei Teilversen, die eine Aussage oder vielleicht auch zwei Aussagen uns nahebringen, zwei Weisheiten kurz und knapp auf den Punkt bringen. Meistens ist es so, dass hier tatsächlich zwei Dinge gegenübergestellt werden. Man kann es von Psalm 1 her verstehen, dass hier zwei Wege uns gezeigt werden. Der Weg der Gottlosigkeit, eines Lebens ohne Gott, ein Leben ohne die Perspektive Gottes, ohne die Liebe Gottes, ohne die Weisheit Gottes. Einfach so, wie man als Mensch lebt, in diesem irren Denken, dass es Gott nicht gibt. Und nicht nur in dem Denken, denn es gibt auch Menschen, die laut bekennen, dass sie an Gott glauben und trotzdem in der Art und Weise, wie sie ihr Leben führen, den Gottlosen, wie sie hier bezeichnet werden, zugerechnet werden müssen. Denn ob ich ein Gerechter bin oder ein Gottloser, das zeigt sich nicht einfach in dem, was ich sage, wie Johannes das in seinem Brief so schön deutlich macht. Wenn ich sage, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, aber ich wandle in der Finsternis, dann bin ich ein Lügner, dann bin ich ein Heuchler. Ich kann vielleicht auch ganz viele religiöse Gefühle haben, aber in Wirklichkeit doch ganz fern von Gott sein. Weil ich es nicht zulasse, dass Gottes Licht in mein Leben, in mein Herz hineinleuchtet, auch in die finsteren Ecken dieses Lebens, dieses Herzens. Weil ich es nicht zulasse, dass Gott mir als Vater begegnet, mit seiner Liebe, aber auch mit seiner Lehre, mit seiner Zurechtweisung, mit seiner Unterweisung. Wir sind seine geliebten Kinder, deswegen lässt er uns nicht ohne Erziehung. Das sagen uns die Sprüche. Ein Kind, das keine Erziehung genießt, keine Erziehung bekommt von seinen Eltern, das ist in Wahrheit ein ungeliebtes Kind. Ein Kind braucht Erziehung, es braucht Orientierung, es braucht Hilfe, um sich in dieser Welt zurechtzufinden. Wir Kinder Gottes brauchen die Hilfe unseres Vaters, um uns zurechtzufinden in dieser Welt, um die Dinge richtig einordnen zu können. Und deswegen ist die Furcht des Herrn, die Ehrfurcht vor Gott, der Anfang der Weisheit, wie ich schon oft gesagt habe. Die Demut zu haben, zu sagen, Gott, ich weiß so wenig, ich verstehe das alles nicht, aber du verstehst es, du weißt besser Bescheid. Zeig es mir, lehre mich deine Wege, deine Ordnungen, deine Weisheit. Ich will von dir lernen, Vater. Und so hat Gott in seiner Gnade einem Vater eingegeben, ein ganzes Buch zu schreiben, voll mit Weisheitssprüchen. Und das lesen wir jetzt weiter in Kapitel 10, ab Vers 13. Auf den Lippen des Verständigen findet sich Weisheit, aber der Stock findet sich für den Rücken des Unverständigen. Wir haben gesehen, dass in diesem, oder ich habe letztes Mal schon gesagt, wir werden das auch in den kommenden Versen sehen, dass in diesem Kapitel sehr oft von den Lippen, von dem Mund, von der Zunge die Rede ist. Es geht sehr häufig in diesem Kapitel um das Reden. In den vielen verschiedenen Facetten, in vielen verschiedenen Bezügen. Und hier ist es so, dass die Worte eines Menschen, der verständig ist, da findest du Weisheit, die Weisheit Gottes findest du da. Wenn da ein Mann, eine Frau einsichtig ist, wenn ein Mann, eine Frau sich Gott untergeordnet hat und sich eingelassen hat auf den Weg, mit Gott zu gehen, mit Jesus zu gehen, wenn sie zum Jünger Jesu geworden ist, ein Schüler Jesu, sich zu Füßen von Jesus niedersetzt und aufsaugt, was er so ausstreut, dann kommen eben diese Samen der Gedanken Gottes in mein Herz hinein. Und der Einsichtige, der Verständige, er nimmt das an, er nimmt dieses Wort an, er lässt sich was sagen. Wir haben da so Probleme mit. Wir wehren uns oft so sehr. Wir haben das in unserem Herzen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es in mir. Ich kenne es von mir. Wie oft habe ich, wenn mein Vater mir irgendwas zeigen wollte. Na, mein Vater ist ein praktischer Mensch und der ist eigentlich ein Handwerker. Der hat immer alles selber gemacht und er wollte mir gerne immer zeigen, wie die Dinge gehen und wollte mich mit an die Hand nehmen. Und ich war widerstrebend, widerborstig in meinem Herzen. Ich habe da dazu keinen Bock, ich will das nicht. Und jetzt stehe ich heute da mit zwei linken Händen, krieg nichts auf die Reihe, bin selber schuld. Weil ich so uneinsichtig war in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Weil ich so bockig war. Aber der einsichtig ist, der das Wort annimmt, in dem geht es in Fleisch und Blut über. Das, was er gelernt hat, was er aufgenommen hat. Na, und dann hörst du diese Worte und du denkst, ja, du sprichst wie dein Vater. So, ne? Aber wisst ihr, Jesus hat sich nicht dafür geschämt. Haben wir letztes Mal doch, oder nee, das war am Mittwoch, haben wir das gesehen. Jesus schämt sich nicht dafür. Er sagt, alles, was ich sage, das sind die Worte meines Vaters. Jesus hatte nicht diesen Trip, den wir immer haben, dass wir sagen, oh, ich muss möglichst originell sein. Gibt ja nichts Großartigeres in unserer Welt, in unserer Zeit, als wenn du originell bist. Ja, der ist richtig cool, weil der ist richtig originell. Der hat nicht irgendwo von jemand anders abgekupfert. Der ist richtig ein Genie. Der ist richtig kreativ. Der bringt richtig was zustande. Das ist richtig originell. Das hat sonst keiner. Aber Jesus war stolz darauf, dass er nicht originell war, sondern dass er das treu weitergegeben hat, was sein Vater ihm gelehrt und gezeigt hat. Und dann ist es doch gut, wenn irgendjemand sagen würde, weißt du was, du redest wie Jesus. Dann würde ich sagen, ja, das ist doch gut. Gibt's doch nichts Besseres. Wenn die Weisheit Gottes so in Fleisch und Blut in mir übergegangen ist, dass, wenn ich rede, tatsächlich Menschen auch Weisheit finden können in dem, was ich sage. Aber es kommt nicht aus mir, es kommt nicht aus meiner Lebenserfahrung, es kommt nicht aus meinem Studium, meinem Studieren. Es kommt nur dadurch, dass wenn die Weisheit Gottes in mein Herz Raum gewinnt und ich mich tatsächlich einlasse, verständig geworden bin, einsichtig. Verständig heißt auch nüchtern werden, Geschwister. Rauszukommen aus diesem ganzen übermäßigen Enthusiasmus, aus diesem Gefühlsüberschwang. Nüchtern werden, einsichtig werden, in Ruhe die Worte Gottes aufnehmen, sie darüber nachdenken, wie Psalm 1 sagt, Tag und Nacht darüber nachdenken. Na? Dann bist du verständig, dann bist du einsichtig und dann kann die Weisheit sich in deinem Herzen, in deinem Leben entfalten und sie kommt dann. Jesus sagt es, das, was im Herzen drin ist, das kommt auch raus. Kommen wir später auch noch zu. Der Stock für den Rücken des Unverständigen. Das ist oft so, weil ich unverständlich bin. Weil ich nicht hören will, muss ich fühlen. Gibt es auch so einen deutschen Spruch, ne? Deutsche Sprich, wer nicht hören will, muss fühlen. Genau das ist es hier. Vers 14, Weise bewahren Erkenntnis, aber der Mund des Narren ist nahes Verderben. Weise bewahren Erkenntnis. Wie gesagt, sie bewegen das in ihrem Herzen, sie lassen das nicht los. Sie denken immer wieder darüber nach. Das lesen wir im Neuen Testament, zum Beispiel bei Maria. Sie hat diese Botschaft der Hirten gehört, die von den Engeln geredet haben, was die Engel gesagt haben über dieses Kind. Und dann steht da, Maria aber bewahrte diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Kennen wir aus dem Weihnachtsevangelium. Sie war eine kluge Frau, eine weise Frau. Sie hat die Weisheit bewahrt, das Wort Gottes bewahrt und es immer wieder darüber nachgedacht. Der Mund des Narren ist nahes Verderben. Das Geplapper und das Gerede, das gottlose Gerede. Wisst ihr, wir können so viele Worte machen. Und es baut nicht auf. Es ermutigt Menschen nicht. Es gibt nicht Leben. Es gibt nicht Kraft, sondern es entmutigt. Worte können manchmal so krass wirken, nachwirken. Du gehst mit einem bestimmten Satz, den jemand gesagt hat, gehst so nach Hause und du denkst immer wieder darüber nach. Und was richtet dieses immer wieder darüber nachdenken an? Es macht dich kaputt, es macht dich fertig. Du wirst es nicht los und es deprimiert dich. Es ist nahes Verderben. Verderben, was dir immer näher kommt. Wir lesen weiter, Vers 15. Der Besitz des Reichen ist seine feste Stadt. Das Verderben der Geringen ist ihre Armut. Hier finden wir einen Vers, einen Weisheitsspruch, ein Sprichwort, was nicht so sehr in diesem Gegensatz zwischen Gottlosigkeit und Gerechtigkeit in diesem Muster drin steckt, sondern wo es, ja, manche Sprichwörter, die drücken einfach eine gewisse Lebenserfahrung aus, eine Lebensweisheit. So ist es in dieser Welt. könnte man als Überschrift sagen. So ist das in dieser gefallenen Welt. Es ist nicht das Ideal, es ist nicht das, was Gott sich wünscht, sondern es ist so eine Zustandsbeschreibung. Gott sieht hinein in das Herz der Menschen, in die Welt hinein und sagt, guck dir das mal an, die Reichen in dieser Welt. Ihr Besitz, was ist das für sie? Es ist eine feste Stadt, es ist eine Burg. Das ist ihr, der Reichtum ist ihr Schutz, ist letztendlich ihr Gott. Das Verderben der Geringen ist ihre Armut. Diejenigen, die arm sind. Die, die nichts haben. Ja, es führt zu ihr Verderben. Sie, in ihrer ganzen Armut können sie sich nichts zu essen kaufen. Hungern. Und sie haben keinen Weg, wie sie zu Geld kommen können, wie sie zu Essen kommen können. Und es ist ihr Verderben. Und so ist es in dieser Welt. So ist es heute in dieser Welt. Wir leben in diesem reichen Deutschland. Uns geht es allen so gut. Selbst den Armen geht es hier gut. Sie haben was zu essen. Sie haben ein Dach über dem Kopf. Die allermeisten. Irgendwo findet sich immer irgendetwas. Aber es gibt Orte auf dieser Welt, wo das nicht so ist. Und da gibt es keinen Ausweg. Der einzige Ausweg ist tatsächlich die Liebe. Der einzige Ausweg ist, dass der, der etwas hat, teilt. Dass der, der etwas hat, Ressourcen hat, die Türen öffnet und sagt, du kannst kommen. Du kannst zum Beispiel bei mir arbeiten und ich versorge dich. Du kannst bei mir wohnen. Ich baue auf meinem großen Land ein Haus und da kannst du wohnen. Und dann kannst du in meiner Firma arbeiten und dann kannst du auch die Miete zahlen. Aber es braucht dieses Teilen, das Herz zu öffnen, dass der Reiche nicht seinen Reichtum hortet und sich in seine feste Stadt zurückzieht und darauf sitzt auf seinem Besitz. Sondern dass er teilt. Und das Problem ist im Herzen, Geschwister. Das Problem ist unser Herz. Denn diese Haltung, diese Herzenshaltung, die haben Arme und Reiche. Das ist meins, das gebe ich nie her. Vers 16, der Erwerb des Gerechten gereicht zum Leben, der Ertrag des Gottlosen zur Sünde. Und hier wird es interessant wieder. Guck mal, es gibt den Gerechten und den Gottlosen, darüber haben wir letztes Mal gesprochen, den, der gerecht gemacht ist durch Gott und dessen Herz von der Weisheit Gottes verändert, bestimmt wird und deswegen geht er den rechten Weg. Der Gottlose geht ohne Gott, ohne Gottes Rat. Was macht der Gerechte mit dem, was er erwirbt? Er kauft sich was zu essen zum Beispiel. Er kann von dem, was er erwirbt, leben. Weil er das, was er erwirbt, einsetzt für das Leben. Für die Notwendigkeiten des alltäglichen Lebens. Was macht aber der Gottlose? Er nimmt das, was er erwirbt und verschleudert es. Er gibt es aus für Sünde. Und was ist dann das Problem? Er hat nichts mehr zu beißen. Geschwister, wir müssen die Dinge richtig einordnen. Es gibt eine bestimmte Richtung in Deutschland, wo Menschen jammern und klagen darüber, wie furchtbar es uns in unserem Land geht und dass so viele Arme da sind. Und ja, ich gebe das zu. Hartz IV zu bekommen, das ist wirklich wenig. Das ist sehr schwer, damit klarzukommen. Und gerade wenn du irgendwelche besonderen Ausgaben hast, das ist wirklich schwer. Manchmal hat man es wirklich schwer. Da ist man wirklich auch auf Hilfe von über das hinaus angewiesen, was einem an Hilfe durch Hartz IV zuteil wird. Aber es gibt unheimlich viele Leute, die erstens betrügen und noch zusätzliche Kohle scheffeln. Zweitens, die das, was sie an Geld bekommen, einsetzen, um sich volllaufen zu lassen für Alkohol, für Drogen. Sie geben es für Sünder aus und es reicht nicht. Das ist doch kein Wunder, dass es nicht reicht. Der Gerechte, dessen Erwerb, und wenn es nur wenig ist, es reicht zum Leben. Gott schenkt ihm das nämlich. Das hat Gott zugesagt. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und das, was du brauchst, dein täglich Brot, das, was du brauchst zum Anziehen, Gott gibt es dir. Gott verspricht uns nicht, dass wir alle einen Mercedes fahren. Das ist eine Lüge. Wenn es irgendwelche Prediger gibt, die das predigen, das ist völliger Quatsch. Jesus hat nicht so gelebt. Er hat ganz schlicht und einfach gelebt. Und manchmal hat er auch Mangel erlebt. Aber der Vater im Himmel hat ihn immer versorgt. Immer das gehabt, was er brauchte. Auch das Volk Israel hat das so erlebt. Sie mussten 40 Jahre durch die Wüste wandern. Und das war kein einfacher Weg. Und es war wegen ihrer Halsstarrigkeit und Bockigkeit. Weil sie Gott nicht vertraut haben, um ins neue Land einzuziehen. Und dann hat Gott sie diesen langen Weg durch die Wüste geführt. Es war Erziehung. Aber sie mussten bekennen, wir waren immer versorgt. Gott hat uns immer versorgt. Sie waren nicht immer damit zufrieden, mit dem Manna.
Oh, wir wollen dieses Manna nicht mehr. In Ägypten, da gab's Knoblauch. Da wollen wir wieder zurück. Das Wasser aus dem Felsen, Wasser, Wasser, Wasser.
Ja, diese fehlende Genügsamkeit in uns, das ist es. Wir haben Mangel in unserer Seele, weil Gott uns nicht erfüllt, seine Liebe uns nicht erfüllt und dann wollen wir mehr und mehr. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo uns ständig gesagt wird, du brauchst mehr, du brauchst mehr, du brauchst mehr, das ist teuflisch. Das ist teuflisch. Wir brauchen nicht mehr. Wir haben viel zu viel. Der Gerechte, dem reicht das bisschen, was er hat. Der ist zufrieden. Der ist dankbar, der freut sich. Aber der Gottlose, der setzt das, was er hat, ein für die Sünde. Und es zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Und am Ende ist nichts mehr da. Vers 17. Ein Pfad zum Leben ist, wer auf Zucht achtet. Wer aber die Mahnung unbeachtet lässt, leitet in die Irre. Ein sehr interessanter Vers. Da wird einer dargestellt, der auf Erziehung achtet, der der hört, oh, hier gibt es etwas, da gibt es jemanden, der mich zurechtweist, der mir den richtigen Weg weist. Ich höre hin, ich achte darauf, ich nehme das ernst, ich schließe meinen Mund, ich höre auf zu quasseln und höre zu. Demgegenüber steht jemand, der Mahnung unbeachtet lässt. Wenn er eine Zurechtweisung bekommt, hört er gar nicht hin, macht die Ohren dicht. Da rein, da raus. Ja, ja, alles klar. Ich mach trotzdem mein Ding. Jetzt wird uns gesagt in diesem Vers, dieser eine, der gut zuhört. Er ist ein Pfad zum Leben. Und der andere, der da rein, da raus, der leitet in die Irre. Geschwister, wir sind eben nicht nur Menschen für uns selbst. Wenn ich nicht auf die Zurechtweisung Gottes höre, ist das nicht nur mein Problem, sondern es ist auch das Problem der Menschen um mich herum, denn die schauen auf mich. Wenn ich ein erwachsener Mann, eine erwachsene Frau bin, dann gibt es Kinder, die auf mich schauen. Na, es gibt ja immer so, ne, man sagt ja immer, ja gut, ich stehe an der roten Ampel und ich gucke um mich rum, ob irgendwo Kinder sind. Wenn da Kinder sind, ja, dann gehe ich nicht rüber. So, ne? Aber wenn da keine Kinder sind, dann gehe ich da auch schon mal rüber. Ne? Aber dann gucke ich und, oh, da sind Kinder. Nee, dann bleibe ich lieber stehen. Warum? Weil ich den Kindern kein schlechtes Beispiel geben will. Weil ich weiß, die Kinder können das nicht richtig einschätzen. Die müssen unbedingt auf die rote Ampel achten, weil sie nicht so gut das wahrnehmen können, was hier los ist im Straßenverkehr. Und ich muss ein gutes Beispiel sein, damit die Kinder nicht etwas Falsches sich abgucken bei mir. Aber das ist in allen Dingen des Lebens so. Ich bin ein Beispiel. So viele Menschen verfolgen diese Ethik, verfolgen diese Philosophie. Ich mach das, andere machen es ja auch. So viele Menschen und auch viele Christen machen das so. Wir gucken einfach nach rechts und links und sagen, was macht der, was macht der? Okay, der macht das, dann kann ich das auch machen. So läuft es. Geschwister, wir sind Vorbilder. Wir sollen immer mehr zu Vorbildern werden, an denen sich andere orientieren können. Wir sollen ein Pfad zum Leben werden. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Warum ist er der Weg? Weil er mit seinem Leben, mit seiner Hingabe uns vorausgegangen ist. Ja, er hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt für uns. Er ist unser Erlöser, unser Erretter. Er ist aber auch unser Vorbild, dass wir in seinen Fußstapfen wandeln sollen. Und in diesen Fußstapfen, in diesem Weg, sind wir sicher, sind wir geborgen, sind wir gesegnet. Es ist so was Wunderbares, Jesus nachzufolgen, seinen Schritten zu folgen. Das ist ein wunderbarer Lebensweg. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so kannst du auch zu jemandem werden, wo jemand anders guckt und sagt, Mensch, du gehst diesen Weg, so lebst du, das finde ich, das begeistert mich. Ich möchte auch so leben. Und dann kannst du jemanden ermutigen, Jesus kennenzulernen, kannst ihn zu Jesus führen und sagen, ich gehe diesen Weg, weil ich Jesus kenne, weil ich Jesus nachfolge. Du kannst das auch. Jesus lädt dich ein, auch mitzukommen auf diesen Weg. Dieser Weg ist aber, die Erziehung Gottes anzunehmen. Sich von Gottes Wort leiten zu lassen, von seiner Weisheit leiten zu lassen. So wie Jesus gesagt hat, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Wir gehen weiter, Vers 18. Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen. Heuchelei. In meinem Innern habe ich Abneigung. In meinem Herzen trage ich Abneigung, den mag ich nicht. Wir gucken jemanden schief an und sagen, oh, nee, der guckt so komisch, der sieht so komisch aus. Wir haben unsere Vorbehalte in unserem Herzen gegenüber Menschen, die anders sind, die irgendwie aussehen, nicht wie wir. Der Reiche guckt auf den Armen herab. Manch Armer guckt auch auf den Reichen herab, also dieser reiche Pinkel, dieser Schnösel. Der mit weißer Hautfarbe guckt auf den herab, der so schön dunkelbraun ist. Und andersrum vielleicht genauso. der gebildet ist, guckt auf diesen ungebildeten Hilfsarbeiter herab. Aber wir sagen es nicht. Wir packen das nett ein. Hallo, Bruder XY, schön, dich zu sehen. Geben kurz die Hand und gehen dann schnell weiter. Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen. Das liebt Gott nicht. Gott liebt die Wahrheit. Gott liebt es, wenn wir im Licht, nur wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das andere ist getünchte Gräber. Das ist eine glatte Oberfläche. Das hasst Gott. Jetzt sagen einige, okay, dann sage ich immer, was ich denke. Ja. Der Weg Jesu ist natürlich, dass ich mit mir selbst zu Gericht gehe. Warum schaue ich auf den herab? Warum verhalte ich mich so heuchlerisch? Ich muss umkehren. Ich schaue auf diesen Menschen herab, den Gott liebt, für den Jesus sein Leben gegeben hat. Ich beurteile nach Kriterien, die nicht Gottes Kriterien sind. Ich maße mir an, über andere zu richten, obwohl ich nicht der Richter bin. Ich bin selbst, stehe selbst unter dem Gericht Gottes. Ich muss umkehren in meinem Herzen. Das ist der richtige Weg. Nicht zu sagen, ja gut, dann ab heute sage ich immer, was ich denke. Wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen und wer Verleumdung ausstreut, ist ein Tor. Dieser Vers hier zeigt, dass es nicht immer auch Gegensätze sind, sondern dass es manchmal auch Verse gibt, Sprichwörter gibt, wo die beiden Halbverse sich einfach ergänzen und ein größeres Bild sozusagen erstellen. Hier wird auf der einen Seite die Heuchelei angeprangert und wer Verleumdung ausstreut, ist ein Tor. Das eine ist, diesen Hass zu verbergen. Das andere ist, Dinge auszusprechen, die gar nicht wahr sind und zu verbreiten, überall zu verbreiten. Aber letztendlich ist das ein Tor, ein Narr, der das tut. Es geht weiter in Vers 19. Bei vielen Worten bleibt Wortbruch nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Hier geht es um das Reden. Bei vielen Worten bleibt Wortbruch nicht aus. Also du kannst dich schnell mal verplappern und etwas versprechen, was du am Ende nicht halten kannst. Du kannst schnell was sagen, was eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Man redet und plötzlich habe ich irgendwas gesagt und krieg's nicht mehr wieder zurück in den Mund. Ich krieg's nicht mehr wieder zurück. Es ist ausgesprochen. Aber dieses Wort Wortbruch, da steht eigentlich nur Bruch oder manche übersetzen es eben auch mit Sünde, Übertretung, Bundesbruch. Na, wenn ich viel rede, dann kann es schnell passieren, dass ich mich versündige in meinem Reden. Bei vielen Worten bleibt Sünde nicht aus. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Jakobus sagt uns auch so schön, greift das eigentlich auf und sagt uns in Jakobus 1, Vers 19, ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Später greift er es nochmal auf in Kapitel 3. Da sagt er in Vers 1, werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres, ein größeres Urteil oder Gericht empfangen werden. Ne? Manche von euch denken hier vielleicht, oh, dieser Jörg, der muss immer da vorne sitzen und immer so viel reden. Ich kann das auch viel besser. Ne? Kannst du auch sicherlich. Aber Gott warnt hier und sagt, diejenigen, die lehren, die haben auch eine große Verantwortung und die werden vor Gott Rechenschaft darüber ablegen müssen. Jesus sagt, jeder Mensch wird Rechenschaft ablegen müssen über jedes Wort, was er ausgesprochen hat. Krass. Wie sehr brauche ich die Gnade Gottes, die Vergebung? Wie sehr brauche ich auch seine Veränderung? Herr, hilf, dass ich nicht so viel rede, dass die Worte, die ich sage, von dir geleitet sind, von deinem Geist, von deiner Liebe. Herr, vergib mir mein vieles unbedachtes Reden, wodurch ich so viel angerichtet habe. Vers 2, denn wir alle straucheln oft. Wir alle straucheln oft, Geschwister, ist die Realität. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowie der kriechenden Tiere, auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder einen Feigenbaum Oliven hervorbringen oder einen Weinstock Feigen? Auch kann salziges nicht süßes Wasser hervorbringen. Gott möge unsere Herzen reinigen, denn Jesus sagt auch, was in dem Herzen drin ist, das kommt aus dem Mund raus. Gott möge unsere Herzen reinigen, dass da Gutes herauskommt, klares Wasser, wie wir es auch schon gelesen haben, dass es den Durst stillt von Durstigen, dass Weisheit darin zu finden ist, Ermutigung, Hoffnung, Glauben, Liebe. Und dass wir nicht Heuchler sind, die wir mit dieser Zunge hier die Loblieder singen und hinterher im Café irgendwen verächtlich runterputzen. Das soll nicht so sein. Wir gehen zurück zu den Sprüchen. Vers 20. Auserlesenes Silber. Muss hier mal gucken. Auserlesenes Silber ist die Zunge des Gerechten. Das Herz der Gottlosen aber ist wenig wert. Hier sehen wir Herz und Zunge, die sind miteinander verbunden. Und aus einem gereinigten, geläuterten Herz kommen Worte raus, die kostbar sind wie Silber. Diese Worte willst du behalten, die willst du mitnehmen, die nimmst du mit. Die stärken dich, die bestimmen deine ganze Woche. So wertvoll sind sie. Aber das Herz der Gottlosen, da findest du nichts, was wertvoll ist. Die Lippen des Gerechten weiden viele, genau. Dadurch werden viele ermutigt, gestärkt, gesegnet. Aber die Narren sterben durch Unverstand. Vers 22, ein wunderbarer Vers. Der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Was ist das denn? Haben wir das nicht letzte Woche gelesen, wo steht in Vers 5, wer im Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn, wer in der Ernte schläft, ein schandbarer Sohn. Und davor, arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand des Fleißigen, der Fleißigen macht reich. Ist das nicht ein Widerspruch? Auf der einen Seite wird gesagt, sei fleißig, arbeite hart, na? Und dann wirst du reich sein, dann wirst du genug bekommen. Wenn du aber dich auf dem Sofa flehst und dich entspannst, dann wirst du arm werden. Und hier wird uns gesagt, eigenes Abmühen bringt nichts. Nur der Segen des Herrn, der macht dich reich. Wir müssen das richtig verstehen. In Psalm 127 hat Salomo dieses Thema noch einmal aufgegriffen. Das ist ein bisschen weiter nach vorne geblättert, 127. Da heißt es, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Wichtig ist zu sehen, wir haben hier einen Erbauer. Hier baut jemand eine Stadt. Es wird aber gesagt, Gott muss in dem Ganzen drin sein. Wenn Gott nicht derjenige ist, der hier baut, dann kannst du bauen, was du willst. Am Ende wird das alles einstürzen. Und Geschwister, das ist auch ein Beispiel für unser Leben. Wenn wir unser Lebenshaus, unser Leben bauen, ohne Gott, dann stürzt es am Ende ein. Wenn wir aber mit Gott, unter Gottes Leitung, wenn er sozusagen der Oberarchitekt ist, wenn er derjenige ist durch seinen Geist, der unsere Kraft ist, wenn er derjenige ist durch seinen Geist, der uns leitet und lenkt und unsere Weisheit ist und uns zeigt, was der Wille Gottes ist. Wenn er unser Lebensplaner ist, dann ist unser Leben gut gebaut. Dann bauen wir und der Herr baut. Dann ist es so, wie Paulus sagt, wir sind sein Gebilde, geschaffen zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Wir sind also selber ein Kunstwerk, selber ein Ton, den der Töpfer bearbeitet. Wir sind passiv. Er arbeitet an uns in unserem Leben. Und gleichzeitig wirken wir aber auch. Denn seine Schöpferkraft ist so, dass er uns lebendig macht, sodass wir auch wirken in unserem Leben. Dass wir handeln, dass wir bauen, dass wir wachen. Aber es ist alles vergebens, wenn der Herr nicht mittendrin ist. Wenn der Herr nicht das Zentrum ist in unserem Leben, dann ist das alles vergebens, was du auch alles tust und machst. Vergebens ist es für euch, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt, das Brot der Mühsal esst. So viel gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Entspann dich. Mach mal eine Pause. Es hängt nicht alles von dir ab. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft. Es hängt in deinem Leben gar nicht von dir ab. In der Gemeinde, es hängt nicht von dir ab. Sondern es hängt alles vom Herrn ab. Dann kannst du ruhig werden und auch mal ausruhen, auch mal Sabbat machen. Denn wir sollen Sabbat machen. Wir sollen ausruhen. Jesus sagt zu Martha, hey, du mit deiner Geschäftigkeit, Maria hat das bessere Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Sie sitzt hier und hört mir zu. Sie nimmt das Ganze, saugt meine Worte auf. Sie stärkt sich an mir. Sie wird hier gefüttert. Da scheuchst du sie jetzt nicht weg. Das ist wichtig in deinem Leben, dass du zur Ruhe kommst, dass du dich hinsetzt, dass du dich ausruhst, dass du schläfst. Gott hat den Schlaf gegeben, damit wir ausruhen können. Wenn du chronisch unter Schlafmangel leidest, dann tust du nicht den Willen Gottes. Du musst dir Zeit nehmen zum Schlafen. Die Nacht ist zum Schlafen da. Nicht um die ganze Nacht im Internet rumzusurfen, Spiele zu spielen. Die Nacht ist nicht dazu da, irgendwie auf Party zu gehen. Die Nacht ist zum Schlafen da. Klar gibt es einige unter uns, die nachts arbeiten müssen. Aber Gott hat die Nacht zum Schlafen gemacht. Und er hat uns dieses wunderbare Geschenk des Schlafes gegeben, wo du dich erholen kannst, wo du ausruhen kannst. Und er hat auch Sabbat gegeben, Geschwister. Und Sabbat ist tatsächlich, heute Morgen haben wir gebetet, das ist doch so schön, dass wir hier zusammensitzen können heute Morgen, in Gottes Gegenwart, ihn loben und preisen, ihm begegnen können, aus seinem Wort lernen können. Das ist doch so wunderbar, dass wir einander begegnen können und Liebe untereinander, in Liebe Gemeinschaft haben können mit unserem Gott und miteinander. Und das ist aber, weil unsere Gesetzgebung tatsächlich das Wort Gottes ernst genommen hat. Das ist schon strange, ne? Also unser Grundgesetz, unsere Gesetzgebung hat das Wort Gottes so ernst genommen, dass sie eine 7-Tage-Woche eingerichtet hat, wo ein Tag in der Woche tatsächlich nicht gekauft und verkauft wird. Natürlich mit den entsprechenden Ausnahmen, die wir inzwischen haben. Wir suchen ja immer unsere Schlupflöcher, die Pharisäer haben das immer gesucht, irgendwo Schlupflöcher. Und ich weiß nicht, wie lange das noch sein wird, Geschwister. Es wird vielleicht bald nicht mehr so sein bei uns. Aber es ist ein wunderbares Vorrecht, was wir haben. Mach dir den Sonntag nicht dicht mit irgendwas anderem. Lass dir den Sonntag nicht klauen. Lass dich nicht verführen, dem Götzen Sport zu huldigen. Lass dich nicht verführen, sonstigen Götzen zu huldigen, sondern nimm den Tag und komm zur Ruhe bei Gott. Komm in den Gottesdienst, komm in die Gemeinschaft mit den Geschwistern, komm in die Gemeinschaft mit Gott. Und dann nimm dir auch Zeit, vielleicht persönlich, du brauchst vielleicht auch diese Zeit, wo du mal ganz alleine auch mit Gott unterwegs bist, wo du merkst, ich muss mal mit Gott alleine spazieren gehen. Dann mach das doch. Nimm dir diese Zeit. Die Welt will uns diese Zeit wegnehmen, aber wir haben eine Menge Zeit. Wir haben so viel Zeit heutzutage. Wir müssen, wenn du eine volle Arbeitsstelle hast, musst du doch nur 40 Stunden die Woche arbeiten. Im Vergleich mit dem, was Menschen früher gearbeitet haben, ist das total wenig. Wir haben so viel Zeit. Und doch haben wir chronischen Zeitmangel. Wir alle. Ich habe keine Zeit. Wir kommen nicht zur Ruhe. Wir haben so viele mit Burnout. So viele Leute mit Burnout. Weil wir es verlernt haben, zur Ruhe zu kommen. Und der Sabbat ist nicht der 7. Tag. Wir sind hier keine 7-Tags-Adventisten. Wir sehen das und Jesus lehrt uns das und sagt, ich bin der Sabbat. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euer Sabbat sein. Komm zur Ruhe, komm zum Sabbat, komm zu Jesus. In der Woche, am Abend, am Wochenende. Mach Sabbat. Das ist ein Gebot vom Herrn. Wenn du es nicht machst, dann musst du dich nicht wundern, dass du am Ende bist. Okay, nochmal zurück zu den Sprüchen. Wo sind wir denn jetzt stehen geblieben? Zeit schwindet immer so schnell dahin. Es ist furchtbar. Ja, genau, Vers 23. Als ein Vergnügen gilt dem Toren das Verüben von Schandtat, dem verständigen Mann aber die Weisheit. Lass uns unsere Lust haben am Herrn, wie der Psalm 37 sagt, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. So steht es auch im Vers da drauf, was, wovor dem Gottlosen graut, das wird über ihn kommen. Ja, der Gottlose hat so seine Ahnungen und es kommt dann auch, das Böse, was er sich vorgestellt hat. Aber der Wunsch der Gerechten wird gewährt. Gott erhört unsere Gebete. Ist das nicht was Wunderbares? Habe deine Lust am Herrn, der gibt dir, was dein Herz wünscht, weil dein Herz gereinigt ist. Wenn du ein Gerechter bist, dann hast du ein gereinigtes Herz durch das Blut Christi und dein Herz richtet sich auf die guten Dinge aus, auf den Sabbat. Bete dafür, dass Gott dir hilft, Sabbat zu machen, zur Ruhe zu kommen bei ihm, mit ihm. Das Herz des Gerechten sehnt sich danach, Herr, ich möchte weise werden. Herr, schenk mir Weisheit und Gott gibt so gerne Weisheit. Er lässt dich wachsen in der Weisheit Gottes. Habe deine Lust am Herrn und er gibt dir, was dein Herz wünscht. Nicht immer vielleicht sofort, aber er lässt es wachsen. Und du kannst dann, und damit möchte ich schließen, hier 1. Johannes 5, Vers 14. Da sagt Johannes zu uns Jüngern, zu den Kindern Gottes, den Gerechten, den Gerechtgemachten, und dies ist die Zuversicht oder die Freimütigkeit, die wir zu ihm haben, zu Gott, zu unserem Herrn, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Na, das hört sich immer so wie die große Einschränkung an. Ja, wenn es der Wille Gottes ist. Ja, so hat Jesus uns das gelehrt. Dein Wille geschehe. So hat er selbst gebetet. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber er sagt uns auch, seid nicht dumm, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und dann kannst du beten nach dem Willen des Herrn, weil du verstanden hast, was Gott will. Gott kann dir zeigen, kann dich lehren, was sein Wille ist. Und du kannst dein Wohlgefallen gewinnen an seinem Willen. Wenn du ein gerechtes Kind Gottes bist, dann ist der Heilige Geist in dir und er hat seine Freude an dem Willen Gottes. Und du prüfst, was der Wille Gottes ist und du erkennst es und dann fängst du an zu beten und sagst, Vater, bitte, schenk mir doch mehr Weisheit. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Und dann kann ich anders weiterbeten, dann kann ich nämlich beten, Vater, ich danke dir, dass du mir Weisheit schon gegeben hast, dass ich Jesus habe und in ihm habe ich alles. In ihm habe ich volle Genüge. Danke, Vater, auch wenn ich jetzt noch nichts auf dem Tisch stehen habe. Es gibt diese wunderbare Geschichte von George Müller oder wie auch immer man sagt. Eigentlich ein Deutscher, der in England Waisenhäuser gegründet hat und im 19. Jahrhundert. Und er hat im Glauben gelebt. Das hat Gott ihm so ans Herz gelegt. Ne? Und diese Verse, ne, wirklich auch dankbar zu sein für Dinge, die noch gar nicht da sind. Aber zu wissen, Gott hat ja verheißen, hat versprochen, es ist ja sein Wille, dass er mich versorgt. Also danke ich ihm jetzt schon, auch wenn ich es noch nicht da habe. Und dann hat Gott immer wieder Wunder getan, wie er dann versorgt hat. Lass uns mit dieser Haltung unserem Gott folgen in diese Woche. Lass uns unsere Freude, unsere Lust an unserem Herrn haben. Und er gibt uns, was unser Herz wünscht. Vater, wir danken dir, dass du so gut bist, dass bei dir die Weisheit ist. Herr, und wir beten, dass du unsere Herzen reinigst. Reinigst von allem Bösen, von allem Gottlosen, was da drin ist. Von Hass, von Neid, von Überheblichkeit und Stolz und Anmaßung. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen so reinigst, dass unser Herz erfüllt wird mit Gutem. Dass unser Herz wohlgefallen hat an deinem Willen, sodass die Wünsche, die wir haben in unserem Herzen, gute Wünsche sind und du deine Freude daran hast, diese Wünsche zu hören im Gebet und zu erhören. Herr, wir bitten dich, dass du uns verwandelst, sodass wir wirklich Kinder sind, die dir wohlgefallen und die dir Ehre machen. Herr, wir wollen weise werden. Wir wollen diesen Weg zum Leben gehen und wollen selber zu Wegweisern werden für andere. Danke, Herr, für deine Weisheit. Danke für dein Wort. Und danke für deinen Heiligen Geist, der all das in uns tut. Amen.